Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
In 10 Tagen kommen wir zusammen, werden gemeinsam die Ärmel hochkrempeln und das Spiel gegen Frankfurt angehen. Mit der Gewissheit, dass wenn wir so auftreten wie heute, dass wir den Frankfurtern richtig Probleme machen können.
Ich möchte nicht über das vergangene Wochenende sprechen, aber ich muss es trotzdem tun. Mit Philipp Meisel, ich grüße dich.
Einen wunderschönen.
Mit Felix Mahler, ich grüße dich auch.
Grüße.
VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen. Es ist mal wieder so eines der Spiele gewesen und wir werden mit euch, das können wir jetzt an der Stelle schon sagen, natürlich nicht nur über dieses Spiel sprechen, wir werden auch auf die anstehende Mitgliederversammlung blicken mit unserem Kollegen Carlos Rubina. Wir haben natürlich den großen NLZ und Frauenpart, die ein wichtiges Spiel hatten am vergangenen Wochenende und dann doch so ein bisschen eintauchen in die Länderspiele, aber wir kommen nicht drum rum, wir müssen über das Spiel des VfB gegen Leverkusen reden. 3-4, es hat sehr viele Facetten und ich finde, Philipp, die Gründe für das Endergebnis sind vielschichtig.
Das ist korrekt und ich warte jetzt eigentlich nur noch drauf, dass irgendein VfB-Offizieller einen Antrag bei der DFL stellt, dass Spiele gegen Bayer Leverkusen zukünftig aus dem Spielplan rausgenommen werden. Weil
ich kenne einen Felix, der das schon in einer WhatsApp-Gruppe am Sonntagabend kommuniziert.
Der Antrag ging 5 Minuten nach Abpfiff, ging der raus.
Das ist einfach so eine Seuchenpaarung, also aus VfB-Sicht jetzt gesehen. Es gibt kaum eine andere im Bundesliga-Kontext, die mit einer schlechteren Bilanz für Stuttgart aufwarten kann, die wieder einmal bestätigt hat, dass auch wenn es der Stefan Kießling längst nicht mehr kickt, es ist einfach bitter gegen Bayer Leverkusen zu spielen. Und ich glaube, ich weiß auch den Grund, jetzt nur für diesen Sonntagabend jetzt gesehen, warum sich das so heftig anfühlt, wie es sich anfühlt.
Ich glaube, Felix kann uns mal ein bisschen emotional mitnehmen, weil wir haben jetzt Aufnahmetag Mittwoch, das Spiel ist fast 3 Tage her, aber es ist immer noch ein bisschen, es hängt einem nach einfach, ne? Es hängt irgendwie in den Klamotten.
Es gibt ja diesen Spruch von wegen, alles gleicht sich irgendwann aus, in dem Fall nicht. Also diese Partie, vor allem eben der Hoeneß VfB gegen Alonso Leverkusen, es gleicht sich nicht aus, tut scheinbar nicht, weil wie gesagt, das ist natürlich auf Sonntag bezogen, aber auch generell, dass die ganzen Partien, diese ganzen knappen Dinger, nicht ein einziges der Fußballgott irgendwie dem VfB hinschieben wollte, ob es jetzt letzte Saison auch dieses 2-2 war, wo der VfB drauf und dran war, hier den Leverkusen ungeschlagen Rekord zu brechen, als eine der wenigen Mannschaften, die kurz davor waren. Aber jetzt am Sonntag, es hat sich ähnlich angefühlt wie Frankfurt, wie das 2-3, wo das 3-3 fiel und dann doch noch zurückgenommen wurde, so eine ähnliche Leere war da. Aber andererseits war es halt direkt eigentlich nach diesem Schicktor nur so ein hämisches Grinsen, stehst halt da, grinst hämisch, lässt 3-mal am Stück so quasi reflexartig raus, das kann nicht sein und da ist er wieder, weil dass du das Spiel verlierst, wie gesagt, vielleicht höre ich mir sportlich ein 3-3 an über 90 Minuten, ein Unentschieden, aber dass du das Ding verlierst noch, ist halt, keine Ahnung, das geht nicht.
Ich nehme euch kurz mit, ich saß auf der Tribüne mit Freunden und interessant auch jetzt deine Analyse und deine These, Felix. Ich sag's euch, wie es ist. Als Hinkapié das 3-2 schießt, haben wir uns angeschaut und gewusst, der VfB wird das nicht bis zum Ende durchhalten. Das war für mich der Moment, in dem, und das Gefühl hatte ich auch im Stadion. Der VfB führt 3-2 gegen den Doublesieger. Es sind noch 20 Minuten zu spielen, aber ich habe im Stadion nicht diese Euphorie wahrgenommen, die du sonst hast, wenn du gerade gegen den Doublesieger führst. Ich hatte das Gefühl, es war so eine Schwere im Stadion, als hätten alle geahnt, es wird heute wieder passieren. Und manchmal ist es dann auch so eine self-fulfilling prophecy. Und ich kann es euch sagen, ich war als in der vergangenen Saison der VfB in Leverkusen dieses Ligaspiel hatte, Felix hat es gerade angesprochen, 2-0 geführt hat und am Ende durch Andrich dann in 90 plus 6 ist 2-2 hingenommen hat, Basti, mein Kumpel und ich uns nur angeschaut und so ein verständnisloses Nicken gehabt. Und genau dieses Nicken hatten wir am Sonntag beim 3-2. Und ich glaube, Felix, siehst du es anders? Hast du hast dran geglaubt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das Gefühl und dementsprechend werden wir noch nachher auf das eingehen, was Sebastian Hoeneß gesagt hat, die Anschlusstore fielen zu schnell.
Ich war tatsächlich positiver gestimmt. Also ich hatte einerseits, als es 3-2 stand, kurz das versprochene Kaltgetränk vor meinen Augen. Dann habe ich auf die Leinwand geschaut, gesehen, fuck, die spielen noch 20 Minuten. Also das Ergebnis geht so vermutlich nicht aus, aber es war für mich eher positiv gedacht, von wegen, ey, gut, haben sie nochmal Zeit, legt das 4-2 drauf, dann ist vermutlich vorbei, die kommen nicht noch ein drittes Mal im Anschlusstreffer zurück. Und es sind halt so ein, zwei Dinge passiert in der Partie, die mir Hoffnung gegeben haben. Du machst wieder wie in Kiel quasi mit der ersten richtigen Chance das 1-0. Du hast so ein abgefälschtes 3-1. Dieses 3-1 kommt sofort als Reaktion auf den ersten Anschlusstreffer. Es gab so ein paar Faktoren, wo ich dachte, ey, vielleicht klappt's heute Abend. Ich hatte auch nach dem 3-3 nicht gedacht, dass 3-4 noch fällt. Du hast gemerkt, Leverkusen wollte es dann mehr, also ein bisschen Angst war da schon da. Aber ich dachte beim 3-2 zumindest beim Blick auf die Uhr, gut, im schlimmsten Fall geht es hier 3-3 aus. Damit kann ich auch leben gegen einen Double-Sieger, wie du gesagt hast. Dass das Ding noch auf ein 3-4 hüpft, hätte ich in keiner Welt mehr erwartet.
Wollen wir mal den Trainer hören?
Ja.
Auch wenn er nicht da sitzt, möchte ich natürlich dem Xabi und den Leverkusen dann zu dem Sieg gratulieren, der ja, brutal ist. Brutal aus unserer Sicht, nicht ganz so oft erlebt bisher. Ich mache es kurz. Ich denke, dass wir ja, genau das gezeigt haben, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben sehr leidenschaftlich gespielt, mutig gespielt, haben die Leverkusen unter Druck gesetzt, haben selber auch dynamisch gespielt im Ballbesitz und ja, schaffen es so dann eine 2-Tore-Führung herauszuspielen. Und der Knackpunkt ist für das Endergebnis, denke ich, dass wir zu früh jeweils die Gegentore bekommen. Auf eine Art und Weise, die, ja, die brutal ist. Es waren jeweils Ecken, wo das einmal war es, glaube ich, der zweite Ball. Das war das zweite Tor, glaube ich. Und beim ersten Tor war das erste Tor Frimpong, ja, ne?
Ja.
Kriegst gar nicht mehr, genau. Frimpong, das war, boah, das Tor ist Wahnsinn. Da, glaube ich, haben wir irgendwie viermal den Ball schon geklärt anscheinend nicht, aber waren viermal dran. Und der fünfte gefühlt liegt dann auf einmal vor den Füßen von Frimpong, der ihn dann reinschiebt. Und ja, zweite Tor nicht ganz so krass und trotzdem ähnlich. Auch direkt vor die Füße von Hinkapi. Und das sind natürlich einerseits für uns Nackenschläge und Rückschläge. Auf der anderen Seite natürlich für die Leverkusener eigentlich die Möglichkeit, dort dann nochmal Kraft zu schöpfen und eine Moral entwickeln. Wir müssen diese Phasen halt natürlich überstehen, ohne Gegentor. Ist auch nicht so aus meiner Sicht, dass so richtig was, insbesondere beim ersten Gegentor, so richtig was in der Luft lag. Habe ich nicht gesehen. Und das macht es bitter und brutal. Und das ist für mich der Knackpunkt des Spiels. Dem Ganzen setzt natürlich noch das Eigentor gefühlt die Krone auf. Natürlich keinen Vorwurf an Ange. Hart. Beim vierten rege ich mich schon ein bisschen mehr auf, weil wir natürlich einfach nicht gut verteidigen. Das war gefühlt das vermeidbarste Tor. Zeigt einerseits die Klasse der Leverkusener, andererseits, dass wir da einfach auch noch einen Schritt machen müssen. Das, was verlieren, ist hart. Ich glaube nicht, dass wir es verdient haben. Das ist das, was ich fühle. Und trotzdem werden wir jetzt, und das war auch die Botschaft, bringt es nichts, in Selbstmitleid zu verfallen. Wir müssen rausziehen, dass wir leidenschaftlich gespielt haben, dass wir als Mannschaft aufgetreten sind und von der ersten Sekunde an. Und dann sind wir auch in der Lage, gute Dinge zu entwickeln. Harte Phase gerade, in denen genau solche Dinge passieren können. Da wirst du nicht belohnt, nicht immer belohnt für gewisse Dinge. Und das heißt, wir müssen da gemeinsam gemeinsam noch ein bisschen tiefer graben, gemeinsam uns da durchfighten und den Bock umstoßen. Und das ist etwas, was wir jetzt auch tun werden, und was uns dann als Mannschaft auch absolut weiterbringen kann. Aber für diesen Moment müssen wir jetzt weiter hart arbeiten.
Das war eine der kürzesten Pressekonferenzen, die Sebastian Hoeneß, glaube ich, je gegeben hat. Zum einen war sie gesplittet. Normalerweise gehen ja immer beide Trainer auf die Bühne. Aber da die Leverkusener noch heimgeflogen sind und dringend auf den Flughafen mussten, war erst Valeska Homburg mit Xabi Alonso.
Valeska Homburg kennt die Eltern vielleicht genau. Von der Cabrio-Fahrt neben Mario Gomez nach der Meisterschaft 2007, so. Als sie für den SWR einen sichtlich angeheiterten VfB-Stürmer interviewen durfte.
Das ist korrekt, aber auch natürlich hat sie danach noch ein bisschen Fernsehen gemacht, nämlich auch vornehmlich für ARD und SWR. Ist jetzt Chief of Media oder Communications bei Bayern und Leverkusen. Anyway, und dann kam Sebastian Hoeneß mit Tobi Herbert Und das ganze Thema war relativ schnell gegessen. Und er hatte so eine Mischung aus überspieltem Entsetzen, Fatalismus und Galgenhumor. Ja, das war so ein bisschen das, was ich wahrnehmen konnte aus der ersten Reihe. Ihr habt dann auf Insta bei uns auch gleich ein, zwei Auszüge gesehen von der Pressekonferenz. Ja, ich kann es ihm verdenken irgendwo und kann es zumindest nachfühlen. Und ich glaube, mit der Nacht drüber schlafen hat er auch bei sich selber den einen oder anderen Punkt gefunden, ja, über den man reden muss nach diesem Sonntagabend, was wir jetzt gleich tun. Aber ich glaube, Felix hat das schon ganz gut eingeleitet oder angesprochen. Das ist das, warum. Für mich ist es gar kein Nackenschlag, für mich ist es wirklich ein Tritt in die Magengrube. Das ist nochmal ein Unterschied. Ja. Nackenschlag gebe ich einem, wenn ich ihn zur Aufmerksamkeit animieren möchte oder so. Ja.
Der klatscht kurz und nach 10 Sekunden ist er wieder rum.
Richtig. Und aber so, das ist was so ein richtiger.
Der ist erst nach 2 Wochen rum, das hat auch das nächste Thema.
Das war
Thema.
So ein richtiger Drehkick Chuck Norris mitten in die Lebergegend. Ja. Und zwar blindsided, also ohne dass du es kommen hast sehen. Und die Fallhöhe entsteht daraus, meiner Ansicht nach, dieser ganzen Thematik. Und das ist auch meine Erklärung für diese Niedergeschlagenheit, die man allerorten spüren konnte. Du hast seit Wochen endlich mal wieder ein Spiel, wo alles da war, was du brauchst, um dieses Spiel auf so einem Niveau auch so spielen zu können. Ja, jetzt ganz grundsätzlich. Leidenschaft, Hingabe, Laufbereitschaft, Energielevel, Leidensfähigkeit, spielerische Qualitäten, Stiffness, Gier, Galligkeit, das war alles da, was du brauchst. Und dann lässt du es dir halt so nehmen. Ja. Und das, diese Gemengelage macht diese Fallhöhe aus, weswegen es sich so heftig anfühlt. Und mein persönlicher Moment war, ich war entweder nach dem 2-3, ich war es 2-3, glaube ich, wo der gerade eingewechselte Stürmer
Boniface
den Ball aus dem Netz holt und nach vorne zum Mittelkreis zurücksprintet, die ganze Körpersprache und auch wie der mit seinen Kollegen da umgesprungen ist. Also ich habe es nicht gehört, aber du hast gesehen, das war alles andere als freundlich, glaube ich. Aber er hat sie halt emotional komplett abgeholt. So Leute, jetzt, die liegen da, die sind fällig, jetzt müssen wir sie killen. Und genau das fehlte dem VfB Stuttgart. Es fehlte ihm am Sonntag, es fehlte ihm schon zigmal in dieser Saison, wenn der Gegner da liegt, auch wenn sich das martialisch anhört, dann tritt ihn voll über die Klippe, Mann. Ja, das ist einfach dann das, was du machen musst, um diese Spiele zu ziehen. Und das hat dem VfB wieder mal gefehlt am Sonntag. Und das ist einfach nur heftig. Ja.
Das war mein Thema mit dem 4-2. Das war diese Hoffnung von macht es 4-2. Mal gucken, ob sie ein drittes Mal zurückkommen, weil was sie offensichtlich nicht können, ist dieses Wegbunkern. Sie können Spiele nicht wegverteidigen. Ja. Das haben sie auch letzte Saison nicht getan. Letzte Saison haben sie Spiele fertig gemacht. 2-0 in Köln kurz vor Schluss, 3-1 gegen Darmstadt kurz vor Schluss. Sie haben Spiele zugemacht, weil sie noch ein Tor draufgelegt haben und nicht, weil sie quasi das eine Tor verteidigt haben.
Das ist das, was ganz das kurz, Felix, ja, klar, was Hoeneß auch meint, indem er sagt, die Gegentore sind zu schnell gefallen. Ja.
Und jetzt komme ich kurz und hab hier dastehen auf unserem Zettel, Pavlic erklärt die Methode Leverkusen.
Professor Pavlic.
Ich verfolge die ja spätestens seit Xavi Alonso da ist, wirklich mit einer gewissen auch Faszination, aber es ist eher so eine Faszination, wie man so True Crime Dokus schaut. Also so ein bisschen, es schreckt einen noch ein bisschen ab und man guckt nicht so gerne hin, aber man ist spannend und gebannt dabei. Wir werden gleich auch noch über den VfB reden und wir werden auch ja über die Wechsel nach dem 3-2 sprechen, weil auch das ist natürlich ein Thema gewesen, was diskutiert wurde. Aber wir müssen kurz, um dieses Spiel zu erklären, über Leverkusen sprechen. Denn was Leverkusen auszeichnet, auch in den vergangenen Spielen gegen den VfB und warum sie zu diesem sogenannten Leverkusen werden, warum sie in der Nachspielzeit zuschlagen, Felix Mahler verdreht schon die Augen, Alter, völlig zu Recht.
Hol den Kübel,
ich sag ja, es ist das Gefühl wie bei einer True-Crime-Doku. Es ist aber Folgendes, und das passiert gegen den VfB, ist das am Sonntag nicht zum ersten Mal passiert. Zweite Hälfte, VfB macht es 2-0. Leverkusen hat bis dato, ich meine, keinen einzigen Schuss aufs Tor gehabt.
Ja, korrekt.
Dann,
die stellen auf 3-3 ohne eigene Torschuss, die sie selbst rausgespielt haben.
So ist es. Wir werden später von Felix auch noch die XG-Werte hören, aber auf die will ich gerade gar nicht hinaus. Ich will darauf hinaus. 2-0. Dann passiert das, Leverkusen mit einem Zufallsprodukt schießt den Anschluss. Dann fällt das 3-1. Das war der Moment, an dem ich übrigens mit meinen Kumpels, wo wir gedacht haben, heute reicht's aber. Jetzt haben sie drei geschossen.
Meinte ich ja,
das muss heute reichen.
Vor allem, wie das Ding reingeht, den muss er beim ersten Jahr schon machen. Und dann hast du schon das Glück, dass halt Chaka das Ding vom Keeper abbekommt und es so ein Eigentor wird.
So, und was dann passiert, sind die 5 Minuten zwischen der 63. und der 68., als es 3-1 steht. Und da begeht der VfB einen Fehler und Leverkusen macht etwas. Der VfB begeht den Fehler unterbewusst, hibbelig zu sein, hektisch zu sein, keine Ruhe ins Spiel zu bringen. Leverkusen macht jedes Mal dasselbe, wenn sie mit 2 Toren hinten liegen. Sie lassen das Spiel wild werden, bis sie den Anschlusstreffer erzielen. Und schaut euch beispielsweise das Bundesligaspiel in der vergangenen Saison an. Undav macht das 2-0, wilde Phase, Adli Anschluss in der, weiß nicht, 68.
Das war auch recht schnell, ja.
Schaut euch das Pokalspiel gegen Köln an. Meiner macht das 0-2, wilde Phase, Schick macht den Anschluss. Jetzt Inka Pied, der Innenverteidiger, schlänzt das Ding in den Winkel nach dem nächsten Zufallsprodukt. Worauf ich hinaus will ist, die Leverkusener wissen, dass sie nur ein Tor Rückstand brauchen und alle Zeit der Welt haben, um ranzukommen. Welche Spiele haben sie verloren? Das sind die Spiele gewesen, beispielsweise gegen Bayern oder Europa-League-Finale gegen Atalanta, wo das 0-2 so lange hielt, dass irgendwann auch bei den Leverkusenern die Köpfe hingen. Und genau das ist das, was Sebastian Hoeneß stört und deswegen auch meine These ist, die entscheidenden Tore am Sonntag waren nicht das 3-3 und das 3-4, die haben dann den Leverkusenern die Punkte gegeben. Aber die entscheidenden Tore, dass der VfB nicht als Sieger vom Platz ging, waren das 2-1 und vor allem das 3-2. Weil viele im Stadion, mich eingeschlossen, hätten sich die ruhige Phase, diese 20 ruhigen Minuten bei 3-1 gewünscht und nicht bei 3-2. Und was alle nicht wussten ist, die Leverkusener wähnten sich genau da, wo sie sein wollten und haben es dann am Ende ausgenutzt.
Und da kommt dann halt leider auch das Wechselspiel von Hoeneß wird da ein Thema, ja, weil
es war genau nach dem 3-2.
Es war genau nach dem 3-2 und er hätte den Wechsel aber auch, wäre das Tor gefallen, schon früher vielleicht ein bisschen durchgezogen, also die Spieler standen schon eine Weile da, ja, und ob das dann die richtigen waren, ja, zumindest die ersten beiden Wechselslots, da muss man, finde ich, ganz klar ein Urteil fällen, die waren nicht gut, ja, die haben nicht geholfen. Ganz oft haben wir das in den letzten 2 Jahren in der Hoeneß-Ära drüber gesprochen, wie Lucky Hands vom Trainer, die waren ganz oft da, ja, das ist auch statistisch belegbar. Ich meine, keine Mannschaft hat mehr Joker-Tore auf dem Konto als der VfB Stuttgart.
Das sind die zwei Seiten der Medaille.
Das sind die zwei Seiten der Medaille, ja, und das hängt ja auch damit zusammen, ja. Das ist Lucky Hands. Der Trainer weiß meistens, hat ein sehr gutes Gefühl. Wen bringe ich jetzt? Wer ist heiß? Wer bringt mir die größte Wahrscheinlichkeit auf Tore? Und so gut, wie er das oft gemacht hat, so Kapitallager jetzt daneben, ja, Undav in seiner aktuellen Form hilft keiner Mannschaft in der Bundesliga weiter, glaube ich. Niemand, also ich wüsste nicht, welche Mannschaft der weiterhelfen kann. Ja, den muss man, glaube ich, vor sich selber schützen mittlerweile. Ja, ich verstehe da den Trainer, ihn zu bringen, weil er ihm halt quasi Vertrauen symbolisiert und sagt, Junge, ich bringe mich trotzdem, auch wenn deine Trainingsleistung nicht passt und auch wenn die letzten Spiele nicht gepasst haben, weil irgendwann kommt der Moment, wo der Turnaround geschafft wird von dir selbst und dafür brauchst du Spielzeit. Aber Mio runterzunehmen, nachweislich hat jeder gesehen, ein Enzo Mio, der so Bock hatte und so stark war wie seit Wochen, vielleicht sogar seit Monaten nicht.
Endlich mal wieder, ja.
Genau, den nimmst du nicht runter. Das kannst du nicht machen. Ja. Und für mich der Wechsel, der alles gekillt hat, war der unscheinbarste vielleicht von außen betrachtet für manche. Chabot für Alter Kiel. Richtig und wichtig, dass du den Chabot bringst, als einer, der dir da hinten, wie gesagt, wir haben schon oft gesagt, einen Kleinwagen rausschädeln kann im Zweifel. Ja. Aber dann die Kette, die sowieso in der Formation gespielt hat, wie sie so noch nie gespielt hat und wahrscheinlich auch nie wieder spielen wird, die dann aber nach anfänglichen Schwierigkeiten eigentlich ganz gut funktioniert hat. Da nehme ich den einzigen raus, der Speed hat, die schnellen Außenbahnen von Leverkusen aufzunehmen und stell den Chabot da rein, lass dann alle anderen durchschieben, dann bring den Chabot. Aber stell ihn vor die Abwehrkette, als Vorstopper, alter Schule, als Staubsauger, als Jens Jeremies in Chabot-Größe, ja, der dir da einfach die Dinger wegsaugt und wegverteidigt und einfach auch mit einer gesunden Portion Härte den Leverkusener Ansatz durch die Mitte zu kommen einfach unterbindet und lass den Alter Kiel drauf. Zerstör deine Kette nicht. Lass den, gib den, auch wenn der sein erstes Spiel gemacht hat nach längerer Pause und ich habe aber ihn nicht anzeigen sehen von wegen, ich kann nicht mehr Trainer. Das ist für mich der Wechsel, der das Spiel schlussendlich kippen lässt.
am Ende hast du halt leider wirklich keinen einzigen Wechsel, den du für wirklich gut befinden kannst. Auch dass du so einen absolut giftigen und galligen Mittelstand am Ende rausnimmst. Vielleicht konnte er nicht mehr, klar, aber ey, das waren 3-4 Minuten oder so. Wenn wir beim Thema formlos sind und beim Thema Undaff sind, die Wagnermann-Einwechslung war genau das Gleiche. Ich glaube, beim 3-2 hat er die perfekten Blick drauf, 2 Meter Abstand, kann er zugucken. Und am Ende stand ja ein Jaquez dran, den wollte er eigentlich bringen.
Ja.
3-3 fällt und halt bringt dafür Führig. Und der ist am Ende der, der halt von Frimpong da geschwind auf der Außenlinie frisch gemacht wird. Oder halt den Schritt zu, halt den Schritt halt nicht Verteidiger ist, sagen wir es ganz simpel. Der ist halt den Schritt nicht Linksverteidiger, sondern halt vorne, daher Führig. Und die Flanke fällt. Also
diesen
wirklich
letzten
sehr
Wechsel?
Unlucky Hands.
Ja, in dem Fall aber unlucky. Also ich bin absolut bei Philipp. Diesen Wechsel, also der letzte, Führig für Mittelstädt, dem konnte ich in dem Moment sogar was abgewinnen, weil es fällt 3-3. Eigentor Stiller.
Du brauchst nochmal eine Offensivoption.
Erstens das und nochmal Perspektive Leverkusen, den hätte ja ein Punkt in Stuttgart nichts geholfen. Also die wenn die noch irgendwie oben ran wollen, die Bayern haben am Samstag Punkte gelassen, also Leverkusen bringt einen Punkt nichts. Deswegen war vermutlich die Grundüberlegung, vielleicht ergeben sich jetzt nochmal in der Nachspielzeit Räume für uns. Und wir können nochmal den Lucky Punch setzen, überführe ich vielleicht El Bilal vorne. Das ist dann nicht so gekommen. Ja, die Wechsel sind rege diskutiert worden, auch im Netz. Auch unser Kollege Heiko Hinrichsen hat einen Text darüber geschrieben, könnt ihr bei uns nachlesen. Es ist wirklich, ich bin da völlig hin und her gerissen. Es ist taktisch definitiv die falsche Entscheidung gewesen. Es ist gefühlig eigentlich die richtige gewesen, weil Philipp hat es angesprochen. Du hast das Spiel gegen Leverkusen, hast vielleicht irgendwie nach dem 3-1 das Gefühl, heute ist der Tag. Heute ist der Tag und den will ich Spielern wie Unda führig mitschenken.
Ich meine, ich hätte auch in meinen Notizen geschrieben, dass die Wechsel nach dem 3-1 kamen, nicht nach dem 3-2. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
Yeah. Also der Doppelwechsel Undaff und Wagnermann war unmittelbar nach dem 3-2.
Ja, aber er war geplant.
Ja.
Also oder schon geplant. Ja, exakt. Es ist auch egal.
Das Tor kam in die Quere sozusagen.
Exakt. Ja. Und deswegen, wir werden es nie erfahren, aber wenn diese Wechsel bei 3-1 passieren, wieder nochmal meine 2 Tore Vorsprung gegen Leverkusen, bei den Leverkusen dann wirklich irgendwann die Köpfe anfangen zu hängen, weil du das Spiel gut kontrollierst. Weil, nochmal, die Phase an und für sich nach den Wechseln, also die Phase zwischen dem 3-2 und der 85. In der 85. fängt Leverkusen dann wieder mit dem wilden Scheiß an. Die war ja eigentlich genau so, wie man sie haben will, wenn man führt gegen so eine Mannschaft. Aber
du bist halt auch nicht wirklich aus 4-2 gegangen. Das hat mich so ein bisschen gestört, bist ein bisschen passiv geworden.
Ja.
Und wir hatten jetzt die ganzen Wechsel vom VfB, fairerweise auch dieser Wechsel von Boniface, dass du am Ende Boniface und Schick vorne drin hast. Das hat einfach perfekt zusammengepasst. Die Wechsel vom VfB haben nicht funktioniert, die von Leverkusen haben funktioniert. Ob das dann 10 von 10 mal auf ein 3-4 rausläuft, glaube ich auch nicht, auch mit den Wechseln nicht, weil da, wie gesagt, das sind noch andere Spieler auf dem Platz, aber es ist alles sehr...
Die hatten ja die heftigste Personalnot ever, ja, das waren im Endeffekt außer Adli und Boniface nur 17-Jährige auf der Bank, irgendwelche U19-Spieler, ja, der hatte nur die beiden Wechsel und die funktionieren halt.
Und ich glaube, das ist das, was eben aus VfB-Sicht uns und euch da draußen so nervt ist, du hattest Leverkusen auf dem Silbertablett, du hattest keinen Wirt.
An den Eiern, Christian!
Auch das,
Herr Meisel!
Du hattest Leverkusen ohne Wirtz, du hattest Leverkusen mit 3 Pflichtspielniederlagen, du hattest Leverkusen 3-mal ohne Tor. Und ich glaube, und deswegen, ich bleib dabei, auch die Art und Weise, wie dieses 2-1 fällt, wo irgendwie Flipper, Flipper, Flipper und dann fällt dem Frimpong das Ding vor die Nase.
Das Tor hast du 8-mal verteidigt, Mann. Ja, das kann nicht sein, dass du daraus ein Tor kassierst eigentlich. Das geht nicht.
Das
ja?
3-2 fällt auch nicht, wenn Stiller den Fuß nicht reinhebt. Dieser Schuss von Boniface geht sonst wohin, er rollt ins Tor. Das ist einfach, ja, da ist wirklich wieder alles irgendwie erwischt am
Sonntag. Und dennoch möchte ich an der Stelle, und das müssen wir, weil wir sprechen gerade irgendwie über alles, was so ab dem 2-1 passiert ist. Wir müssen, auch wenn es am Ende sich im Ergebnis nicht wiedergespiegelt hat, kurz sprechen über das, was der VfB bis zum 3-1 gemacht hat. Und das war einfach bockstark.
Ja,
da war ein Maxi Mittelstädt, der war für mich in Topform.
War für mich besser als Wolter Made, der nachher den Man of the Match Award bekommen hat. Ja, aber
Wolter Made ist super.
Aber Mittelstädt, gerade auch vor dem Hinblick, mit gegen wen er gespielt hat. Ja. Ich weiß noch, ich glaube, die Geschichte schon mal erzählt, als Jerry Frimpong zu Celtic kam, ist das 5 Jahre her oder so.
Immer noch für mich Wahnsinn, dass der dort geschickt hat.
Da gab es schon nach 3 oder 4 Spieltagen, gab es von den schottischen Pundits, also quasi den Experten, den TV-Experten, so eine Art Petition, wir müssen den wieder aus der Liga rausbekommen, weil der ist zu gut. Der ist einfach zu gut für alle hier. Ja, also du, wenn ein Spieler das ein dermaßen anderes Niveau anbietet als alle anderen, ja, und der war damals 17 noch, also der kam mit 17 zu Celtic, hat die ersten Profispiele mit 17 gemacht, wurde dann schnell 18. Und hat dann auch wirklich nur eine Saison in Schottland gespielt, weil er einfach viel zu gut war für das Niveau da. Ja, aber Mittelstädt richtig, richtig stark. Aber auch so dieses ganze Thema, ich habe es vorhin ja mit Stiffness und Galligkeit irgendwie beschrieben. Also
Attitüde,
Pressing gegen Pressing. Das Passspiel, obwohl die Werte das nicht aussagen, hat über große Strecken hat's gesessen. Ja, in den letzten Wochen war auch das für mich immer wieder so ein Thema. Diese Passpräzision hat mir immer wieder gefehlt, zumindest in entscheidenden Momenten. Das nicht unbedingt, also angekommen sind die Bälle, aber sie waren halt auf den falschen Fuß, sie hatten die falsche Geschwindigkeit, sie waren nicht gut temperiert. All diese Dinge, all das war da, ja. Und das ist auch für mich eines der großen Learnings, gehen wir nachher vielleicht nochmal einen Schritt drauf ein, ja, die man rausziehen kann. Aber auch deswegen, wie gesagt, tut's so weh, weil du hast endlich mal wieder eine Leistung angeboten. Der Fabian Wohlgemuth hat einen schönen Satz gesagt. Die zweite Halbzeit war ja fast schon tragisch, denn sie hatte die Magie der letzten zwei Jahre. Nur dass halt das Pendel falsch ausgeschlagen ist, ja. Und also für Leverkusen und nicht für uns, aber all das, was du unter Hoeneß gesehen hast und was die letzten Wochen so ein bisschen verschütt ging, immer wieder, ja, mal streckenweise, mal ganze Spiele lang, das war plötzlich da. Und deswegen, ja, tut's einfach nur noch weh, auch drei Tage später.
Es ist halt hart, dass du für so eine bockstarke Leistung nicht belohnt wirst. Die haben sich aufopferungsvoll da, die waren bereit für dieses Spiel. Wir haben Mittelstädt angesprochen, Mio war endlich wieder mal ein bisschen Spielwitz dabei, Demirovic gefiel mir, hat sein Tor gemacht, das zweite bekommt er nicht. So ist er auf 10 statt 11 Saisontoren, aber der hat auch mal in der Defensivarbeit mal zwei, drei Leute weggeräumt. Der ist halt wirklich von vorne bis hin überall dabei und kann so viel mehr Leute ansprechen und wirst halt dafür nicht belohnt. Vielleicht waren es eben zu aufopferungsvoll fast, weil die haben halt wirklich vielleicht, keine Ahnung, 5, 6, 7 Minuten nicht mehr im Tank gehabt. Die waren am Ende schon ziemlich fertig, so hat es zumindest für mich gewirkt. Deswegen kam der Leverkusen noch mal eher als der VfB in Sachen Offensive. Und du wirst halt gerade für Leistungen nicht belohnt. Das ist halt schade. In einer Saison, wo du dich für das belohnst, was du auf den Platz bringst, 1-1 belohnst, holst du wahrscheinlich in Hoffenheim die 3 statt nur einen Punkt. Vielleicht sogar gegen Bayern einen, gegen Leverkusen garantiert mindestens einen Punkt. Kiel war nochmal was anderes, das war nicht gut. Aber du belohnst dich halt gerade nicht. Und das hat ja auch Wohlgemuth gesagt danach. Du hast halt gerade so eine Phase, die du überstehen musst, wo du ja, dir nicht so viel vergönnt ist, gerade in Sachen Punkte eben nicht. Aber vielleicht muss es leider, es hilft halt tabellarisch nichts und mit, keine Ahnung, Europaträumen nichts, aber vielleicht hier ein bisschen Ergebnis von Leistung trennen, sich an der Leistung aufhängen und dann kann man sehr positiv weitergucken.
Felix fängt schon an, mit Zahlen um sich zu werfen.
Ja, richtig. Gib uns den vollen Schmutz, Felix, komm.
Der Main VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Den vollen Schmutz, ja. Allein die erste ist schon böse, wie immer Bundesliga-Daten. Zuerst der VfB, dann Leverkusen. Expected Goals 2,63 auf Seiten vom VfB, 1,85 bei Leverkusen. Das ist übrigens auch der höchste Wert des VfB bisher in der Rückrunde. Ne, Thema Entwicklung, Thema Leistung. Das wäre auch nach den Daten mein 3-2-Tipp gewesen. Ich will es nochmal anführen. Schüsse aufs Tor 6-4 laut der Bundesliga. Heißt auch ganz simpel, 4 Schüsse, 4 Tore auf Seiten von Leverkusen. Großchancen laut Fortmob 5-3, auch das leicht positiv für den VfB. Ballbesitz 47-53%, der drittniedrigste Wert des VfB und der dritthöchste der VfB-Gegner natürlich dann in Summe in den jetzt auch schon 26 Spieltagen. Pässe 356-441, der zweitniedrigste Wert des VfB in der Gesamtsaison. Passquote 78%-81%, auch das der geteilt zweitschlechteste Wert beim VfB. Das sind nicht so die schönsten Daten. Laufdistanz laut der Bundesliga genau ausgeglichen, 117,2-117,2 Kilometer, daran lag es nicht. Sprints 292-280, das sind extrem hohe Werte. Der höchste Wert des VfB in dieser Bundesliga-Saison bisher und auch der zweithöchste Wert der VfB-Gegner in der Saison bisher. Und auch da sehr interessant ist, 0-0 in der Hinrunde war ein anderes Spiel, da musste sich der VfB das 0-0 irgendwie erkämpfen, hatte quasi 0,2 XG oder sowas, also nichts nach vorne gebracht. Aber genau das war auch die andere Partie, die Top 2 quasi auffüllt. Also Top 1 und Top 2 beim VfB und beim VfB-Gegnern in Sachen Sprints sind die beiden Partien gegen Leverkusen in Hin- und Rückrunde. Gewonnene Zweikämpfe 89-80, nicht besonders hohe Werte, aber wieder positiv für den VfB. Ecken ist ein Thema, da sind ja auch dann die Hütten draus gefallen oder Standards und hier mal einer vor den Fuß gefallen. 1-10, das ist auch ein massiver Unterschied und auch das dritte Mal, dass der VfB bei einer Ecke bleibt. Das hat man ja auch, glaube ich, gegen Kiel erst wieder, dass er eine Ecke hatten. Da darf schon ein bisschen zugelegt werden und eben auch zugelegt werden im Sinne von weniger Ecken zulassen. Das ist ja auch ein großes Problem, auch in dem schon nochmal gezeigt. gleich viele Ecken wie im Hinspiel übrigens. Leverkusen auch damals 10 Ecken und Fouls 13 zu 15. Hab so zwei, drei Stories. Der dritte Leverkusener Eigentorschütze ist Granit Xhaka nach Mukiele und Tabsoba. Kein Bundesligist hat mehr, dreimal Eigentorschützen. Und jetzt halt, ja, die Negativserien, die sich halt fortsetzen leider, ne? Hoeneß bleibt als Trainer weiterhin in allen seinen 11 Pflichtspielen sieglos gegen Alonso oder gegen Leverkusen insgesamt gesehen. Leverkusen keins der letzten 15 Pflichtspiele verloren gegen den VfB. Jetzt haben wir eben diese Serie der 5 verspielten Führungen am Stück, die wir in der Folge davor angekündigt haben. VfB hat 4 Bundesliga-Heimspiele in Folge verloren, negativer Vereinsrekord eingestellt und noch ein letztes. Das war einer der Man of the Matches von vielen, glaube ich, auch im Stadion, der immer wieder gepusht hat. Mittelstädt 200. Bundesligaspiel gemacht und davon 55 für den VfB.
Gegen wen ist nochmal das nächste Heimspiel? Ich frage für einen Freund.
Werder Bremen.
Ja, okay. Weil da geht es dann darum, dass...
Ja, wenn man negativ, Pokal außen vor lässt natürlich.
Ja, genau, Bundesliga. Also da geht es dann darum...
Jetzt hast du erstmal zweimal Auswärtsspiele am Stück in der Bundesliga. Ja, ja, ja.
Also vor allem mit Blick auf, dass die Negativrekorde nur eingestellt bleiben und nicht auch noch gebrochen werden.
Eindrucksvolle Zahlen, die mir zwei Learnings vor Augen führen. Das eine ist negativ konnotiert, das andere positiv. Ich fange mit dem Negativen an. Gegentore. Diese Mannschaft fängt viel zu viele Gegentore. Der Schnitt war zwischenzeitlich mal besser, aber jetzt ist er wieder so irgendwo bei 2. Das war in der im Beginn der Saison auch lange, lange Zeit. Hat damit zu tun, zum einen Standards, Felix hat es gerade gesagt, bist du schlecht. Zum anderen natürlich, der VfB hat erstmals seit Jahren keine eingespielte Viererkette. Die spielen gefühlt jede Woche anders, ja, mit aufgrund diverser Themen, Verletzungen, Sperren, Form, Schwächen, was weiß ich was. Ja. Das ist eins, also krieg endlich mal deine Hütte dicht, ey. Ja. Dieses 0-0 gegen Leverkusen. Spontan fallen mir keine 5 anderen Spiele ein, wo die zu 0 gespielt haben.
Die weiße Weste war selten und in dem Spiel war es ja auch ziemlich glücklich oder halt durch einen sehr guten Nübel, aber dann mal vielleicht nachher, wenn wir in Richtung Ausblick gehen, nochmal 2-3 Daten dazu.
Das andere, das ist das positiv konnotierte, jetzt ist Crunchtime, ja, und du hast gezeigt, du kannst auf diesem Niveau mithalten weiterhin, ja, lange, lange Zeit, aber wenn du das Spiel verloren hast, aber jetzt gibt's nur eins, hey, Brust raus, Messer zwischen die Zähne und dann ab, ja. Und das ist auch das, was Hoeneß dann hinten raus in seiner Mini-PK noch gesagt hat. In 10 Tagen treffen wir uns, dann arbeiten wir 2-3 Tage konzentriert und dann fahren wir nach Frankfurt und lassen sie es mal richtig spüren, was der VfB auf dem Kasten hat.
Das fand ich sehr gut.
Und genau darum geht's jetzt. Ja, du darfst das nicht in dich reinsickern lassen und dich in Mitleid verfallen und sonst was. Ist alles, schiebt es weg, ist vorbei, ist irrelevant. Jetzt hast du noch diese 8 Spiele auf der Uhr. Geh da raus und tu jedem weh, der sich dir in den Weg stellt, und Frankfurt ist der Erste.
Das hatte so ein bisschen Nationalmannschafts-Vibes, ne? Wie sie den Nagelsmann nach der EM hinsetzen und sagt, ja, ist scheiße, dass wir 2 Jahre warten müssen, bis wir Weltmeister werden.
Das ist doof, durch die Wand.
Ist doof, dass wir 2 Wochen warten müssen, bis wir Frankfurt schlagen und ins Finale einziehen. Ja, so ein bisschen ist, also, die Vibes hatte es.
Du musst wirklich, es geht jetzt, das ist der Hebel. Ja, das ist der Hebel. Du kannst jetzt in so einer Saisonphase nicht mehr anfangen, großartig Dinge einzutrainieren oder zu ändern. Du musst über diese Schiene kommen.
Und mit Blick auf den, sag ich mal, Mikrokosmos VfB gegen Leverkusen scheinen sich ein bisschen die Geister. Felix Mahler sagt, ich will dieses Spiel nie wieder. Philipp Meisel sagt, gib sie mir in Berlin.
Ja, das ist tatsächlich so.
Irgendwann natürlich. Muss es doch soweit sein.
Gib die mir in Berlin. Das ist das, was natürlich.
Ja? Das ist vielleicht also, das Spiel, was außer Konkurrenz dann läuft. Neutraler Boden, weder in Leverkusen noch in Stuttgart.
Wir können doch hier warum nicht? Wir können doch hier dann die ganze Zeit über Attitüde reden und dann uns einscheißen und nicht mehr Hand reden. Das geht nicht. Ja? Also.
Dann würde ich sagen, wir lassen was an der Stelle dabei, machen einen kurzen Switch und hören uns gleich wieder. Da sprechen wir über was ganz anderes. Und ehe man sich versieht, steht Carlos Ubina bei uns in der Aufnahmekammer. Carlos, wir grüßen dich.
Hallo.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst, denn wir möchten, wollen, müssen sprechen über die Mitgliederversammlung, die am Samstag ansteht in der Hans-Martin-Schleyer-Halle. Und da Philipp, Felix, ich zugegebenermaßen nicht ganz so tief im Thema drin sind wie du, haben wir uns gedacht, du bist der beste Mann, um uns da ein paar Fragen zu beantworten und vor allem auch unseren Hörern. Nimm uns doch mal mit im Kern. Mitgliederversammlung, Samstag, Schleierhalle, habe ich schon gesagt. Was passiert, worum geht's, was sind so die Knackpunkte?
Ja, also ab 11 Uhr geht's los in der Halle mit dem offiziellen Teil. Es ist ja das sogenannte Superwahljahr beim VfB. Es stehen drei Wahlen an. Zum einen der künftige Präsident, zum anderen das neue Präsidium und schließlich noch der Vereinsbeirat. Ja, mit allem drum und dran. Das ist Tagesordnungspunkt 10, wie ich gerade nachgeschaut habe. Das heißt, davor gibt's noch Ehrungen, Begrüßungen, Entlastungen, Reden, alles Mögliche und auch danach gibt es noch ein paar Pünktchen zu klären.
Ganz wichtig, dass das Superwahljahr-Buzzword schon sehr früh gefallen ist. Carlos, vielen herzlichen Dank, sonst hätte ich das machen müssen, jetzt nehme ich. Mit wie vielen Zuschauern? Quatsch. Mit wie vielen Zuschauern? Wir sind so Stadion geprägt.
Es ist Wahnsinn.
Mit wie vielen Mitgliedern vor Ort rechnet man denn? Also rechnen wir, aber vielleicht gibt es auch so einen kleinen internen Sneak Peek, den du schon mitgeben kannst.
Ja, also ich habe von diversen Vereinsfunktionären Zahlen gehört, die gehen von 1500 bis 3000. Ja, 3000 halte ich für sehr, sehr optimistisch. Ich würde es eher bei den 1500 belassen wollen, vielleicht sogar über den Verlauf der Stunden weniger.
Ja,
ja, also die, das ist ja, sag ich mal, im Vorfeld jetzt alles ruhig gewesen, vereinspolitisch. Es gibt kaum polarisierende Themen. Auch die Akteure sind eher ruhig, sind inhaltlich geprägt. Von dem her bin ich mal gespannt.
Carlos, vielleicht ganz kurz auch für diejenigen Hörer, die auch nicht ganz so tief im Thema drin sind. Ich kannte zumindest die vorherigen Mitgliederversammlungen aus den vergangenen Jahren so, ich lieg am Strand irgendwo an der Adria und lese unseren Live-Blog. Sprich, die vergangenen Mitgliederversammlungen fanden alle im Sommer statt. Das hat sich jetzt geändert, wir sind im März. Diese Mitgliederversammlung und ihr Zeitpunkt hat ja eine gewisse Vorgeschichte. Vielleicht kannst du uns die nochmal ganz kurz umreißen.
Ja, die ist schnell umrissen. Offiziell ist es ja eine ordentliche Mitgliederversammlung. Sozusagen, wenn man tiefer drauf blickt, ist es ja eine ordentliche und außerordentliche Mitgliederversammlung. Liegt daran, dass im vergangenen Sommer Klaus Vogt als Präsident abgewählt wurde und das hat ja dann dazu geführt, dass ein Interimspräsident eingesetzt wurde, Dietmar Allgeier. Und jetzt hat man sich dann entschieden, aufgrund von Zeitvorgaben, von Kosten, die so eine Mitgliederversammlung verursacht, alles in eins zu packen. Und das findet jetzt am Samstag statt mit den Neuwahlen.
Du hast gesagt, die ganzen Themen, was die Bewerber angeht, sind eher inhaltlich geprägt. Wenn ich jetzt da von außen drauf schaue, ich habe die letzten Wochen nicht wirklich Inhalte von denen wahrgenommen. Was mich zum Schluss bringt, ist es nicht vielleicht auch von einer gewissen Profillosigkeit geprägt, was da stattfindet?
Also so würde ich es nicht ausdrücken. Es ist halt sozusagen, es gibt kein Thema, nicht einmal die VfB-Aktie, die emotionalisiert hat in der breiten Öffentlichkeit. Von dem her muss man sehr tief in den e.V. eindringen. Da geht es um die Weiterentwicklung der anderen Abteilungen, da geht es um die Infrastruktur, da geht es um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die VfB AG, also alles Spezialistenthemen. Nichts, im Grunde nicht einmal die VfB-Aktie ist populistisch, von dem her ist es ruhig.
Lass uns mal bei den drei Top-Kandidaten bleiben kurz, also quasi diejenigen, die Präsident werden wollen, beziehungsweise der Interimspräsident, der es gerne dann fest werden möchte, nachdem er am Anfang da sich noch ein bisschen schwer getan hat, da offensichtlich Feuer gefangen, aber wer einmal in Madrid steht, in einem Meer von tausenden Rotgekleideten, der kann Feuer fangen, ich kann das nachvollziehen.
Ja, vielleicht lag es auch daran, dass er neben Florentino Perez saß, dem Realpräsidenten, dem legendären. Also er hat tatsächlich Feuer gefangen. Er hat ja zu Beginn immer gesagt, dass er es mit seinem Hauptjob Landrat in Ludwigsburg zeitlich nicht vereinbaren kann. Es lag nie an der Lust, es zu machen, sondern am Zeitmanagement. Seine Begründung war ja dann im Herbst, dass er in den Monaten gemerkt hat, dass er im Amt angekommen ist, dass er es nicht nur gern macht, sondern dass er glaubt, sich so organisieren zu können, um beiden gerecht zu werden.
Dietmar Allgeier, du hast es angesprochen, der Interimspräsident, der es jetzt gerne dauerhaft bleiben möchte. Wir machen ja diesen Podcast auch schon ein paar Jährchen und als wir ihn begannen, da waren wir noch in Zeiten, in denen es immer einen Präsidentschaftskandidaten gab, der dann abgenickt werden durfte von den Mitgliedern, also Daumen hoch oder Daumen runter, der eine gewisse Mehrheit brauchte. Das hat sich ja geändert in den vergangenen Jahren. Dementsprechend ist Dietmar Alger nicht der einzige Kandidat, sondern er hat Gegenkandidaten, wie es sich für eine demokratische Wahl gehört.
Genau, diesmal sogar zwei Herausforderer. Das eine ist Jochen Haas, das ist der Sohn des Ehrenpräsidenten Manfred Haas, früherer Investmentbanker, Finanzexperte, jetzt Privatier, der, sag ich mal, mit sehr viel Überzeugung das Amt innehaben will, auch mit klaren Vorstellungen, was seine Rolle anbelangt. Und dann gibt es ja Pierre-Henri Steiger, der zum zweiten Mal antritt, der ist ja schon mal 2021, wenn ich es richtig im Kopf habe, angetreten gegen Klaus Vogt, damals ist unterlegen. Er will es auch noch mal wissen, um seine vielen Ideen, Vorstellungen, die er für den VfB, vor allem auch für die vielen Abteilungen hat, umzusetzen.
Ihr findet spätestens am Freitagmittag auf unserem YouTube-Kanal ein Video, wo wir die drei Kandidaten quasi getrennt voneinander befragt, aber dann von Zauberhand in ein Videoformat gepackt haben. Ja, kommt ein bisschen vor, wie hieß diese Show?
Susi, Herzblatt.
Ja, Herzblatt, genau, danke.
Susi stellt die Kandidaten nochmal vor.
So. Ja. Carlos, du bist Susi.
Ich bin Susi.
Ganz schnell alle drei Kandidaten zu jedem zwei Sätze.
Ja, dann beginne ich mit dem Interimspräsidenten Dietmar Allgeier. Ein Typ, würde ich sagen, der sehr viel Ruhe ausstrahlt, der dadurch schon Pluspunkte gesammelt hat, weil er in den vergangenen Monaten unaufgeregt das Amt ausgeführt hat. Jochen Haas, furchtlos und neu, ja, jemand, der eher unbeleckt in viele Sachen reinkommt, der aber mit einer ganz eigenen Art von Engagement sich der Sache stellt. Dann haben wir Pierre-Henri Steiger, der Mann mit dem Positionspapier, der seit vielen Jahren sich sehr mit Vereinspolitik beschäftigt, sehr in den Themen drin ist, sehr viele Ideen und sogar Visionen entwickelt hat für den VfB.
So, Mitglied, jetzt musst du dich entscheiden.
Richtig.
Sehr schön, Carlos. Sogar mit so ein paar wirklichen knackigen Thesen.
Das kann er. Das machen wir jetzt öfter.
Ja, großartig.
Machen wir jetzt öfter.
Ja, ich hatte ja den Vorteil, dass wir alle drei Kandidaten hier hatten.
Genau.
Und ihn auf den Zahn fühlen durften, sowohl ein bisschen persönlich als auch inhaltlich deswegen.
Und ich kann euch natürlich auch schon versprechen, beziehungsweise ihr müsst nur auf unser Portal gehen, das Video ist nicht alles, sondern es gibt umfangreiche Berichterstattung im Vorfeld dieser Veranstaltung, die hoffentlich keine Mammutveranstaltung wird. Ich habe von der Wette mitbekommen, die läuft, dass der Interimspräsident 6,5 Stunden ungefähr Zeitrahmen angesagt hat. Ob er das halten kann, um 11 geht's los, wage ich zu bezweifeln, aber wir werden sehen. Ihr könnt jedenfalls jede Menge euch noch anlesen, um euch eure Meinung zu bilden, um dann am Samstag, so ihr Mitglied seid, in die Halle kommen zu können und euer Votum abzugeben.
Genau, das Programm ist umfangreich. Wie gesagt, wir haben ein paar persönliche Dinge abgeklopft. Wir haben auf die Prioritäten nochmal geschaut. Wir haben auch extra nochmal nachgefragt, wie Sie zum Aufsichtsratsvorsitz stehen in der VfB AG, welche Rolle der Präsident da haben soll. Wir sind sogar nochmal in die Tiefen des Wahlsystems eingedrungen. Ja, ein absolutes Kennerstück, juristisch geprüft, um zu wissen, wo die Kreuzchen, also symbolisch zu machen sind.
Von Kopf bis Fuß mit Satzungsparagraphen. Ja, sehr schön.
Ja, also die Abstimmungen finden ja wie gewohnt zuletzt elektronisch statt. Also deswegen ist das mit dem Kreuzchen nur symbolisch zu sehen.
Und das WLAN soll ja in der Schleierhalle auch einigermaßen funktionieren.
Ja, wenn nicht, dann gibt es ja einen Anbieter, den man nachher in Regress ziehen kann sozusagen.
Carlos, vielleicht noch eine Frage, also über die Präsidentschaftswahlen hinaus gibt es ja auch andere Themen, die diskutiert werden, wo sicher dann auch in Wortbeiträgen darauf eingegangen wird. Ich nehme so ein bisschen wahr, dass zum Beispiel das Thema, du hast es vorher kurz anklingen lassen, Infrastruktur ein Gesprächsthema gewesen ist. etwa die Umgestaltung des Neckarparks auf, sag ich mal, andere Standards, neue Standards, auch für die Juniorenteams, für die Frauenteams. Was hörst du daraus und welche Möglichkeiten ergeben sich da vielleicht auch für die Mitglieder, um am Samstag da ein bisschen einzutauchen?
Ja, also das ist ja tatsächlich ein vielleicht sogar das facettenreicheste Thema. Da geht es um den Neckarpark, wie soll der künftig aussehen. Das Prägnanteste ist ja immer das Stadion, ein Neubau bzw. Ausbau Schliens für 15 bis ja, etwa 15.000 Zuschauer, in dem die Frauen spielen könnten, die Jugendteams spielen könnten. Aber das wäre ja nur das Kernstück. Es geht ja darum, wie viele Trainingsplätze, welche Möglichkeiten haben die anderen Abteilungen, geht irgendwas mit einer Halle. Dann sind ja die Besitzverhältnisse schwierig. Stadt, Mercedes, PSV Stuttgart brauchen Alternativgelände. Also,
auf der anderen Seite hast du noch Makedonia und so weiter und so fort. Ja, da sind auch ein paar, nicht genau, nur ein Amateurverein, sondern mehrere
betroffen. Mehrere, ja. Genau, die Festwiese. Also das ganze Areal ist, sag ich mal, sehr zerstückelt. Der VfB hätte das natürlich alles gern in eigener Hand. Dafür wollen sich alle Beteiligten mal an einen Tisch setzen, auf Augenhöhe reden und dann mal tatsächlich einen Plan oder sogar eine Vision entwickeln, wie das in den nächsten Jahren, muss man ja sagen, aussehen könnte. Vielleicht dauert es ja sogar eine Dekade.
Das nächste Passwort, Vision, ist schon zum zweiten Mal gefallen. Mich triggert das immer, weil ich dann immer an, ich glaube, Udo Lattek denken muss, der einst zum Besten gab, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen, aber diese Zeiten sind längst passé und da muss was passieren. Also ich meine, da sind wir uns ja alle einig, auch wenn du mit Leuten sprichst, die da unten in der Ausbildungsarbeit beispielsweise unterwegs sind, die schlagen nur noch die Hände über den Kopf zusammen, weil sie einfach keine Kapazitäten mehr finden, um ihre Mannschaften entsprechend zu trainieren, weil die Plätze fehlen. Ja, und selbst die, sag ich mal, das Engagement des VfB, der seine Greenkeeper auch auf städtische Flächen zum Teil draufschickt, damit die da besser dastehen, diese Plätze, hilft halt nur bedingt. Ja, denn
ja, man muss natürlich sagen, dass in den vergangenen Jahren die Anforderungen an so Trainingsmöglichkeiten deutlich, deutlich gewachsen sind und die Fläche, die dem VfB zur Verfügung steht, ist einfach gleich geblieben.
Nicht so wie früher. Ja, ich habe dann Ascheplatz und einen Ball, ich komme in 2 Stunden wieder. Ja, die Zeiten sind längst
vorbei. Die Zeiten sind vorbei.
Es ist halt wirklich ein wichtiges Thema der Gestalt, dass eben du siehst, welche Möglichkeiten die Konkurrenz natürlich hat, die, ich sag mal, auf irgendeinem Acker draußen am Ortsausgang ein komplett neues Camp baut. Auf der anderen Seite der VfB eben diesen Schritt auch gehen will, ein zeitgemäßes ich wollte schon sagen Territorium, aber eine zeitgemäße Fläche zu haben.
Und genau das eben nicht will, auf die grüne Wiese
exakt
zu gehen.
Weil ja, weil der VfB ja auch nicht nur durch das Stadion, sondern auch die Mercedesstraße, den Neckarpark eben auch für sich beansprucht, genau dieser Teil der Tradition zu sein, da immer gewesen zu sein, mit seinem Stadion, mit seinen Trainingsplätzen und dementsprechend das ja tatsächlich auch ein bisschen.
Also man muss ganz klar sagen, das Herz des VfB, wenn man es so nennen will, schlägt nun mal in Cannstatt. Ja. Und das betrifft dann nicht nur die Trainingsmöglichkeiten, da geht es ja auch um Verwaltungsgebäude. Die Zahl der Mitarbeiter ist auf 300 plus gewachsen, fast 400 Leute. Also die müssen ja auch Arbeitsplätze haben dürfen.
Wenn wir nochmal zurückgehen zum Superwahl-Samstag, ja, und all seinen Facetten. Aber das jetzt nicht ins Detail gehen, die einzelnen Bewerber fürs Präsidium und für den Vereinsbeirat, das könnt ihr alles bei uns nachlesen. Da gibt es genügend Informationen, die wir euch da anbieten. Aber das ganz Grundsätzliche. Der Verein prosperiert ja, muss man, oder die AG, das Gesamtkonstrukt VfB Stuttgart in all seinen Ausprägungen, das ist ja unbestritten aufgrund des sportlichen Erfolges der letzten 1,5-2 Jahre und der Konstanz auf gewissen Entscheiderpositionen. So. Und eine weitere Entscheiderposition ist unbestritten der Präsident. Und wenn ich mich umhöre draußen, es ist zwar nicht repräsentativ, logischerweise, aber man kann ja den, dann bekommt schon mit, wo denn so der Tenor der Menschen ist, die sich intensiver mit dem VfB beschäftigen, die auch zu einer Mitgliederversammlung gehen, die eine Stimme haben und die auch einsetzen. Und ich höre immer wieder raus, ja, es ist mal gut jetzt, dass es ruhig ist. So, ja. Glaubst du, dass das schlussendlich ab Sonntag tatsächlich dann eintreten wird, dann selbst unter Vogt, auch er hat ja schon immer gesagt, hey, wäre mal an der Zeit, dass hier mal ein Präsident seine Amtszeit beenden kann, ohne dass er vorher irgendwie abgewählt wird. Aber also ist das, worauf ich hinaus will, um es in einer Frage zu kumulieren irgendwie.
Die du seit einer Minute einleitest.
Versuche einzuleiten, ja. Glaubst du, Carlos, dass das eintreten wird, dass Ruhe das entscheidende Kriterium ist für die Wahlen am Samstag?
Also ich glaube, dass das ein großer Faktor ist. Ich weiß jetzt nicht, ob du darauf hinaus wolltest, was meine Prognose ist. Ich formuliere sie immer so: Dietmar Allgeier hat natürlich den Amtsbonus und hat die Pole Position, was das Ganze anbelangt. Und das liegt natürlich zum einen am sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg, der so in den vergangenen Wochen einhergegangen ist. Und Ruhe herrscht beim VfB immer dann, wenn Spiele gewonnen werden. Nicht, wenn irgendwelche Entscheidungen im Präsidium getroffen werden. Ja, da muss man, das muss man ganz klar sagen. Der sportliche Erfolg ist sozusagen das, was alles überstrahlt, und das andere ist dann nachgeordnet.
Was auch erklärt, was wir vorhin im Leverkusen-Part schon ein bisschen so angerissen haben, denn ganz so ruhig ist es nicht mehr in den letzten Tagen und vielleicht sogar Wochen rund um den VfB Stuttgart.
Dennoch wünschen wir dir, Carlos, ich dir auch, Philipp, Felix ist.
Herzlichen Dank.
Also ich bin am Samstag leider nicht da, aber ich wünsche euch einen ruhigen...
Zu Tisch.
Zu Tisch, genau. Zuständig für den Sport, aber leider zu Tisch. Einen ruhigen, aber doch auch spannenden Samstag. Wir werden das für euch komplett begleiten via Live-Blog. Das heißt, ihr, auch falls ihr kein Mitglied seid oder nicht zugegen sein könnt, so wie ich, es gibt diesen Live-Blog, der laufend aktualisiert wird und der euch mitnimmt komplett durch diesen langen Tag der Superwahlen, um das auch nochmal zu sagen.
So ist es, und für die, die auch darauf keine Lust haben, bieten wir spätestens am Sonntag, der Felix, der lacht schon da hinten, eine Videozusammenfassung einer unserer Redakteure, also entweder der Carlos, der David oder ich, die an der Veranstaltung teilnehmen werden, euch das ganze Geschehen in möglichst kurzen, knappen, knackigen 10 Minuten zusammenfassen. Und dann schauen wir mal, was sich dann die nächsten Wochen und Monate tun wird rund um den VfB.
Und wer es nachlesen will, hat auch die Möglichkeit.
Auch das ist natürlich logisch ein interessanter Punkt, war meistens auch immer das Thema Zahlen. Das fällt dieses Jahr nicht ganz so opulent aus.
Genau, also es ist ohnehin so, dass sich alle bemühen oder die Redezeiten insgesamt für alle Beteiligten beschränkt wurden, auch für die Zahlenmenschen. Es werden Zahlen präsentiert vom e.V. zum einen. Die AG-Zahlen werden auch welche präsentiert. Das wird Alex Wirle wohl übernehmen, wie zuletzt, dass man zumindest einen Stand hat. Ich rechne mal mit einem Rekordumsatz.
Da guck an. Also, die volle Dosis Mitgliederversammlung 2025 gibt es auf all unseren Kanälen, Audio, Video, Text. Man darf gespannt sein. Das würde ich mal jetzt hier noch als kleinen Ausstieg mitgeben wollen, euch allen da draußen.
Carlos, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke gern für die Spontaneinladung. Wie immer kurzweilig und mit Amüsement verbunden.
Und wenn irgendwann mal Herzblatt wieder im Fernsehen laufen sollte, dann werde ich dich sofort vorschlagen für
das,
die Stimme.
Wir machen das jetzt ab sofort zur Tradition. Sobald es irgendwie um Kandidaten geht, Trainerkandidaten, Stürmerkandidaten, der neue Abwehrchef, wer auch immer, Carlos, du kriegst
parat.
Drei Namen vorgesetzt und wirst dann hier die Susi geben dürfen. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht, dieser Part.
Alles klar, danke euch. Bis dann.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Das Wochenende des VfB Stuttgart, Philipp Meisel, das endete Wir haben lang genug drüber gesprochen, dramatisch am Sonntagabend. Es begann aber am Freitagabend und das erfolgreich.
Saarbrücken, 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 FCS. Christian, wie du weißt, das Ziel unserer letzten Auswärtsfahrt, die nicht VfB bezogen war, da waren wir in Saarbrücken. Ja, ein schönes Wochenende. Ein durchaus unterhaltsames auch. Und
lecker Lioner.
Lecker Lioner, richtig. Und der VfB hat es eröffnet. Der dritte Spitzenclub der dritten Liga innerhalb kürzester Zeit, der geschlagen wird von der Fiedler-Truppe, völlig verdient. Und wenn man die Saarbrücker Stimmen hört, auch da wieder so ein Stück weit natürlich unterschätzt worden vielleicht. Ja, da kommt die Zweitvertretung, stehen da hinten drin und so weiter. Genau die Spiele, die Siege, die du brauchst, um da unten rauszukommen. Der VfB punktet in guter Manier, hat jetzt aus dieser englischen Woche, ich glaube, 6 Punkte geholt, das ist in Ordnung. Ja, Laurin Ulrich kriegt zwar nur einen Assist, gut geschrieben, hat aber eigentlich beide Tore vorbereitet. Ja, auch da 9 Einsätze, glaube ich 7 oder 8 Scorer jetzt, ja, für den jungen Mann oder zumindest Pre-Assists. Also da ist eine Verstärkung zum VfB zurückgekommen und ich glaube, es ist für beide Seiten gut. Ja, also Laurin wollte ja ursprünglich direkt hoch in die zweite Liga, hat es da versucht in Ulm, hat sich nicht durchsetzen können, kam dann so halt ein bisschen reumütig zurück und hat aber das jetzt richtig für sich angenommen, indem er eben sagt, hör zu, jetzt spielen wir hier mal und zeigen mal, was wir auf Tasche haben und das kann er am besten am 30. März gleich nochmal machen gegen Sandhausen. Ganz, ganz wichtiges Spiel. Die stehen auch hinten drin und für den VfB ein Spiel, das du nicht verlieren darfst.
Philosophen sprechen von einem sogenannten 6-Punkte-Spiel.
So ist es. Oh, ich wollte es vermeiden, Christian, aber jetzt, nachdem du es gedroppt hast, kannst du die 3 Euro bezahlen und ich muss es nicht.
Sandhausen, auch böse Erinnerung. 3 Gomez-Abseits-Tore.
Oh, ausgefallenes WLAN in meinem Arbeit.
Ja, und ein Spiel in dieser Weltbühne, wo es so affenheiß war, dass ich sogar das mitgebrachte T-Shirt, das zweite, ja, schon in der Halbzeit wechseln musste als Reporter, wo ich nur da saß und Live-Ticker gemacht habe. Unfassbar.
Ein völlig unorganisierter Gästeblock.
Und danach aber immerhin Frank Verlat nebst Gattin im Tennisclub neben angetroffen und noch eine Pizza und ein Kaltgetränk verhaftet.
Der Weg dahin in den Gästeblock war eh grandios. Da läufst du vorbei wie an so einem stinknormalen Sportplatz hier um die Ecke eigentlich, ein bisschen im Gästeblock. Und der war an dem Tag der 3 Gomez-Abseits-Tore und auch der Pleite, 2-1 verloren, glaube ich, völlig unorganisiert. Da stand man irgendwie gestapelt auf der Treppe, da kam keiner zu seinen Sitzplätzen. Wilde Erinnerungen in Sandhausen.
Glücklicherweise ist es ein Heimspiel für den VfB 2.
Richtig.
In Groß-Asbach am 30. März, Philipp hat es angesprochen. Und ja, ich kann euch noch sagen, ich habe das Spiel ja verfolgt dann am Freitagabend. Laurin Ulrich hast du gerade angesprochen. Mo Sanko mit dem 2-0, dann
in bester Mittelstürmermanier.
Und dann natürlich, glaube ich, unser aller so ein bisschen Football-Crush, Mirza Cvijatović mit dem ersten Tor. Auch das ja wiederum spannend zu sehen, wie auch diese erfolgreiche Youth League-Generation aus der U19 da eben auch eingepflegt wird und auch einfach performt.
Ich möchte zukünftig in Mirza Cvijatović Bettwäsche schlafen.
Ich sag's euch, das ist ein Spieler, toi, hoffentlich bleibt er verletzungsfrei.
17 Jahre da werden wir alt in 10 und du Jahren, denkst, er ist einfach 27.
Wenn da gesundheitsmäßig und verletzungstechnisch alles glatt läuft, dann werden wir den in 10 Jahren regelmäßig dienstags und mittwochs um 21 Uhr spielen.
Das ist korrekt.
Die U19 hat Päuschen, weil die Nationalmannschaften unterwegs sind.
EM-Qualifikation, es geht gegen Norwegen, gegen Slowenien und gegen Irland innerhalb weniger Tage für Finn Jeltsch, Max Herbert und Jarzinho Malanga. Sollten sie sich durchsetzen, werden sie eine der besten 8 Mannschaften sein Europas und dann im Juni in Rumänien um den Titel kämpfen. Für Jeltsch und Herbert wäre es also die Chance, da gleich nochmal nachzulegen nach ihrem U17-Titel, den sie schon zusammen geholt haben.
Wo wir bei Namen waren, also der Name Jarzinho Malanga verpflichtet eigentlich auch zu einer Karriere. Der Name ist ja so Weltklasse, der verpflichtet eigentlich auch zu was Größerem.
Ich will nicht wissen, was der Waldhof da bittere Tränen vergießt, denn von dort haben wir ihn geholt, den jungen Mann vor 2 Jahren oder 1,5 und seitdem geht er hier durch die Decke. Weiter geht's für die Jungs von Nico Willig mit einem Auswärtsspiel bei 1860, bevor dann das Youth League Viertelfinale gegen Barcelona CF ansteht, wenn man es korrekt sagen möchte. Die Hütte ist voll, liebe Leute. Heute Morgen habe ich die Nachricht schon per WhatsApp bekommen. Gazi-Stadion sold out.
Was? Geil.
Herrlich.
Also es gibt herrlich. Wohl noch irgendwelche Restkontingente, die zurückgehalten werden, aber das Spiel ist aus dem Ticketshop vom VfB rausgenommen worden. Man kann keine Karten mehr kaufen. Einige unserer Kollegen, hallo Henning, haben heute Morgen ganz, was, Skandal, ich wollte gerade 2 Tickets holen. Und es gibt halt keine mehr. Also sollte sich da jetzt noch irgendwie was ändern und es werden plötzlich wieder blöckeweise Dinger freigeschalten. Aber Haupttribüne ist zu, die Blöcke A und C sind zu, B wohl auch und die beiden Hintertorgeraden sind auch ausverkauft. Es gibt wohl noch ein Thema mit dem eigentlichen Auswärtsblock im Gazi-Stadion, der da hinten links in der Ecke ist, von der Haupttribüne aus rechts gesehen. Da scheint's Grüße nach Bochum, irgendwelche Themen zu geben mit Fluchtwegen, Brandschutzbestimmungen und sonstigen Themen. Aber ja, also das Spiel ist offiziell aktuell, zumindest Stand Mittwoch Mittag, wo wir aufnehmen, nicht mehr. Es gibt keine Tickets mehr zu kaufen.
Das ist ausgezeichnet. Das ist, finde ich, für mich die Nachricht des Tages.
Richtig gut.
Ja,
richtig
sehr schön.
Gut. Danach alle nach Nyon.
So, ja, genau. Alle nach Nyon. Ja, schon wieder Feld des Bären und so weiter. Ja? Also vorsichtig. Jetzt noch sind beide Spiele, sowohl das gegen Leipzig, der Profis, als auch das der U19 gegen Barcelona zu spielen. Ja?
Die U17 war erfolgreich am Wochenende 2:1 bei den Fuggerstädtern.
Ach. Dafür ab sofort jetzt auch ein Strafzoll, Christian.
Oh, komm, ja, nee. Komm.
Hey, Fuggerstädter, ehrlich.
Wir sind die Letzten, gegen die getroffen haben, hallo?
Ja, wir dürfen die ein bisschen zelebrieren. Gegen Zagreb gespielt, vielleicht, dass das auch noch irgendwie unterbringen kann. Ja,
aber. Hey, das war er, nicht ich. aber sehr schön für die
20. März in Köln, ne?
So sieht's aus.
Nee, gegen Köln.
Zu Hause gegen den 1. FC Köln und für die U17er wichtig. Na, gab's zuletzt auch die eine oder andere Pleite. Ja. Da jetzt mal wieder ein Erfolgserlebnis gehabt zu haben. War das 2:2 der VfB-Frauen gegen TSG Hoffenheim 2 ein Erfolgserlebnis oder nicht? Die Geister scheiden sich auch hier so ein bisschen.
Also ein Erfolg war es für all diejenigen, die sich die Frage gestellt haben, gibt es überhaupt noch Gegner in dieser Liga gegen die VfB-Frauen? Nach dem Spiel wissen wir, es gibt zumindest einen und die haben das ganz gut gemacht, die jungen Mädels da. U20-Auswahl ist das ja eigentlich von der TSG. Die haben sich gewehrt, die hatten genau dieses Messer zwischen den Zähnen, das der VfB jetzt auch braucht, wenn er nach Frankfurt fährt. Und haben sich auch dort Rückstand nicht davon abbringen lassen. Ja. Und am Schluss kann man sich bei Mandy Islacker bedanken, dass es hier noch einen Punkt gibt. Ja, also es sah kurzzeitig, Christian, wir waren beide vor Ort, so aus, als würde es eher schwierig werden.
Die erste Hälfte war echt gut. Dominanter VfB und dann dieser Klassiker. Nur mit einer 1:0-Führung in die Pause. Da gab es gerade vor dem Pausenpfiff noch 2 große Gelegenheiten. Vielleicht, wenn du da das 2:0 machst, läuft das auch anders, aber...
Einer war ja schon drin, da ist echt so eine Hoffenheimerin auf der Linie gestanden, wo jeder gefragt hat, wo kommen die jetzt her? Ja, also das hat echt, das hast du nicht gesehen aus unserer Warte.
Das war eine Nachspielzeit oder war es noch was anderes?
Nee, das war erste Halbzeit.
Weil Nachspielzeit war auch nochmal eine Riesenchance.
Ja, stimmt, das war die Nachspielzeit. Ja. So, du hast recht, Felix. Ja.
Und dann, also 1:0 nur zur Pause und dann beginnt zweite Hälfte... der psychologisch wichtige Zeitpunkt, kommen die Hoffenheimerinnen raus und erzielen Doppelschlag. Und da hast du kurz gemerkt, da war die Mannschaft von Heiko Gerber kurz ein bisschen angenockt, ist zu viel, aber die war mal kurz, also ein Gefühl, das kannte sie so nicht aus der Liga. Ne? Oder ist jemand, wie Philipp gesagt hat, die wehren sich, die führen plötzlich, wir liegen hinten.
Ja.
Ein Rückstand für die VfB-Frauen gab es in der Liga auch.
Gab es noch nie.
Ja.
Ich meine, die sind noch nie zurück.
Neue Situation. Dann direkt verwandelter Freistoß, 2:2 und am Ende war es dann ein offenes Spiel mit, ihr habt es gerade angesprochen, in der Nachspielzeit nochmal der Gelegenheit zum 3:2. Aber Heiko Gerber hat gesagt, mit dem Punkt kann er leben, denn tabellarisch ist es so, es hat sich nichts verändert. Der VfB wahrt den Vorsprung, das sind 3 Punkte und viele, viele, viele Tore. Das heißt, man kann sich in den nächsten Spieltagen sogar noch eine Pleite leisten, einen Ausrutscher leisten und wäre immer noch Erster. 2 sollten es dann aber nicht sein. 3 Punkte Vorsprung sind es für die VfB-Frauen.
Ich bin und bleibe großer Fan von Frau Recepi. Die hat da vorne, finde ich, ein bisschen Überraschungsmoment reingebracht und natürlich auch Einsatz ohne Ende. Das zeigt sie jetzt hoffentlich am 30. März gegen Kickers Offenbach erneut. Und dann geht es einfach darum, diese 3 Punkte Vorsprung, die man weiterhin hat vor Hoffenheim 2, nach Hause zu bringen, damit Heiko Gerber uns in der Sommerpause wieder mit schönen Insta-Stories aus seinem Urlaub versorgen kann, die ich immer sehr, sehr gerne nachverfolge.
Und dann wären wir noch beim Blick voraus oder auf das, was gerade so passiert, Felix. Länderspielpause zum genau richtigen oder genau falschen Zeitpunkt werden wir wahrscheinlich erst nächste Woche in Frankfurt wissen. Nations League kommt. 5 VfB-Spieler sind beim DFB-Team um Julian Nagelsmann und noch ein paar andere mit anderen Teams.
Was sagt euch die Zahl 34 in diesem Kontext?
Ich weiß nur, dass es so viele Spieltage in der Bundesliga gibt, aber mehr nicht.
Felix?
Ich weiß es nicht. Die Anzahl an Spieler, die sie im Januar schon hatten.
14 Spieler aus dem Profikader und 20 aus der Akademie sind unterwegs. Macht 34.
Deswegen auch kein Testspiel.
Nein, kein Testspiel. Und der Trainingsplatz am gestrigen Dienstag, öffentliches Training, der hat sich recht übersichtlich dargestellt. Ja, da waren roundabout 10 Leute drauf. Es soll jetzt, weil auch die Drittligatruppe spielfrei hat am Wochenende, gibt es wohl jetzt einen kleinen Mix für die nächsten Tage. Es wird aber auch ein langes, schönes, freies Wochenende geben, so meine Infos für die Jungs, weil es einfach relativ sinnfrei ist, da großartig was zu trainieren. Deswegen auch der Spruch von Hoeneß, wir treffen uns in 10 Tagen und dann geht's hier ab. Ja, also das ist tatsächlich so. Das heißt, die Spieler werden alle Mitte nächster Woche zurückerwartet, bis auf den Sportskameraden El Bilal. Wenn ich mir dem seine Reisekilometer anschaue, wird mir schon wieder ganz schwummrig, vor allem gegen wen er spielt und wo. Mhm. Ja, Stichwort letzte Länderspielreise. Mittelfußbruch, monatelang
völlig
raus.
Sinnbefreit in irgendeinem Freundschaftsspiel.
Komoren, auf den Komoren und also es ist eine Inselgruppe vor Afrika sozusagen und dann gegen Zentralafrika. Zwei Truppen, die jetzt auch eher der Kategorie nicht unbedingt feine Klinge zuzuordnen sind im afrikanischen Kontext. Ja, wenn du gegen Ghana oder Nigeria spielst und so, weißt du, okay, da kommt ein ordentliches Fußballspiel raus. Bei denen, da wäre ich mir nicht so sicher. Deswegen, ich schlage 48 Kreuze, wenn der junge Mann unverletzt nächste Woche zurückkommt und dann vielleicht sogar mit nach Frankfurt fahren kann. Jetlag hin, Jetlag her, weil ist einer der wenigen Spieler, auf den ich so setze jetzt in den letzten Schlusssportspielen, die es noch gibt in der Liga. Einfach auch, hat er mir nach Leverkusen oder bei Leverkusen dem Spiel, wenn er nach seiner Einwechslung auch wieder gefallen, der hat einfach auch diese Traute, sich aufzudrehen und ein 1:1 zu suchen und so, das fehlt mir bei ganz vielen Spielern oder der Einzige, der es eigentlich immer macht, aber nie eins gewinnt, ist halt der Führig. Ja, das, du brauchst solche Jungs wie den jetzt, die da furchtlos reingehen, die auch, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, die ein bisschen was zu beweisen haben jetzt noch, die wollen einen neuen Vertrag oder was, ja, die wollen hier länger bleiben, dann zeig's und El Bilal fällt halt in diese Kategorie.
Eine Übersicht über alle Spieler, die unterwegs sind, hat ein Philipp Meisel zusammengestellt. Packen wir euch in die Shownotes, könnt ihr euch ein bisschen durchklicken.
Ja, und die Jugendspielerübersicht gibt's beim VfB, auch die packen wir euch im Zweifel in die Shownotes.
So sieht's aus. Felix,
hat die Pause auch eine Chance nach Einheit vorrang. Christian. Ah. Ich sehe es gerade hier auf unserem
Sendungsschild. Ein Lied kann eine Brücke sein.
Boah.
Kann Felix die Länderspielpause eine Chance sein? Ich nenne das Stichwort, das auch sehr häufig genannt wurde am Sonntagabend, Luftveränderung.
Du musst deinen Beitrag jetzt singen, Felix, ist ja schon klar.
Nee. Also ich glaube, Herrn Hoeneß war es relativ egal, weil er kann es ja nicht ändern. So war ein bisschen der Tenor auf der PK. Also ja. So er hätte lieber hier, weil es sich gerade ein bisschen was aufbaut. Wie gesagt, Leistungen stimmen ja gerade wieder. Oder auf jeden Fall aufsteigende Leistungen. Kommt wahrscheinlich individuell drauf an. Also ich glaube, ein UNDAF tut es vielleicht echt gut. Nationalmannschaft hat er ja auch sich eingefügt, spätestens ab der EM. Ich glaube, das ist auch wichtig, ob er spielt, keine Ahnung, aber eben auch ein bisschen Luftveränderung. Andere gilt es für andere, die im Formtief sind, nicht. Ein Wagnermann ist ja weiter in Stuttgart zum Beispiel, so Geschichten. Oder ein Führig auch, der nicht nominiert wurde. Ich weiß nicht, was das mit ihm macht. Also es ist schwierig zu bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich glaube, für die Mannschaft generell ist es schlecht, dass sie halt jetzt wieder 2 Wochen warten müssen, bis sie wieder irgendwas quasi ausgleichen können, das Leverkusen-Spiel ausgleichen können in Frankfurt. Aber ein Name, wenn wir jetzt gerade bei El Bilal und sowas waren, der ja auch unterwegs ist mit der Schweiz, am Sonntag gar nicht erst im Kader, ist ja Rieder. Also da ist ja auch ein bisschen die Frage, ne, auch der Kaufoption nicht mal mehr im Kader, das sieht auch nicht so gut aus.
Das sieht nicht gut aus, ja, und ich habe noch einen Namen für euch.
Bitte.
Malik Fatih. Für den kann das auch eine Chance sein, diese Pause jetzt, denn er kann sich sein Kernthema nochmal genau anschauen. Das sind Standards, und zwar Offensive wie Defensive. Und da gibt es in beiden Bereichen mehr oder minder viel Luft nach oben. Ja, und das ist was ich halt jetzt gut vorbereiten und dann auch nochmal mit einem Schwerpunkt intensiv trainieren kann vor Frankfurt. Ja, und Standards.
Vor allem auch für die Spiele danach. Also gerade so gegen all die Bremens, Heidenheims, St. Paulis ist Standardstärke wichtig.
Natürlich.
Und zwar auch sowohl defensiv als auch offensiv.
Oder Wolfsburg. Wolfsburg ist, glaube ich, die Mannschaft, die jetzt, glaube ich, 13 oder 14 Eckball-Gegentore schon hat. Ja, also da ist eigentlich quasi sicher, wenn ich 5 Eckball, also 3 Ecken in Elber, so nach dem Motto. Ja, wenn ich 3 bis 5 Eckbälle kriege, müsste daraus eigentlich ein Tor fallen. Ja,
Border League Prinzip.
So, und das kann man halt trainieren, ja, und also Malik, super Typ, ja, aber wenn ich mir halt das Thema Standards auf mein Arbeitsprofil schreibe und dann gucke ich mir an, was der VfB da auf die Beine stellt in den letzten Wochen oder nur das letzte Spiel, deswegen hat man auch, wer genau hingeschaut hat, einen Herrn Fatih mehr oder minder verzweifelt mit den Armen rudern 90 Minuten neben der Bank, also quasi außerhalb der Coachingzone gesehen, weil der natürlich schon gesehen hat, dass da was im Argen ist, ja, aber es dann auch nicht mehr aufhalten konnte während des Spiels. Jetzt bitte Standardfokus vor Frankfurt. Danke.
Und zwar gerne Standardfokus, auch nochmal Rückblick auf das Leverkusen-Spiel. Was mich noch mehr gestört hat als die beiden ersten Gegentore nach Ecken, mehr oder weniger mittelbar, unmittelbar, ist die Entstehung. Also diese, falls sich noch jemand daran erinnert, die Ecke vor dem 3-2 darf es niemals geben, weil der VfB den Ball sicher in den eigenen Reihen, am eigenen 16er hat. Ja. Unpräziser Querpass, Gegner kommt an den Ball, klärt zur Ecke, so fällt das 3-2. Also Dinge passieren aufgrund von anderen.
Eine der wenigen Situationen, wo das von mir angesprochen vorher verbesserte Passspiel dann doch nicht da war, weil sonst gäbe es, wie gesagt, diese Ecke hätte es nie gegeben.
Felix, es gibt noch andere Baustellen beim VfB. Du hast uns noch ein paar Zahlen mitgebracht, die über das rein letzte Spiel jetzt hinausgehen, sondern die ein bisschen größeren Kontext werfen auf was dem VfB vielleicht momentan noch fehlt und wo es noch zu arbeiten gilt.
Schon wieder Schmutz.
Schon wieder Schmutz. Ja, ich hatte letzte Woche schon die X-Goals mal angesprochen, dass er da quasi irgendwie eins oder so weniger erspielen als noch in der Hinrunde, da eben auch im direkten Vergleich zum letzten oder zu den ersten neun Spielen, im Vergleich zu den ersten neun Spielen der Rückrunde. Weil ihr vermutlich auch nächste Woche vielleicht verschriftlicht sehen das Ganze, wenn ihr hier nicht so ganz folgen könnt, weil es sind schon viele Zahlen. Aber ich habe auch mal wirklich die ganzen großen Statistiken, die wir nach Spielen hier immer nennen, also Schüsse aufs Tor, Pässe und so, auch da angeschaut. Wie sieht der Hinrundenschnitt aus? Wie sieht der Rückrundenschnitt aus? Und eben der Direktvergleich, dieselben Gegner, Hinrunde, Rückrunde, dieselben neuen Gegner, die wir bisher hatten. Da ist nicht überall ein riesen gravierender Unterschied, aber durchaus welche. Wie gesagt, die X-Goals sind zurückgegangen. Die X-Goals vom Gegner tatsächlich sind im Vergleich der ersten neun Spiele, im Vergleich zu den jetzigen neun Spielen der Rückrunde zurückgegangen. Sie haben ein halbes XG pro Spiel weniger zugelassen als noch in diesen ersten neun Spielen in der Hinrunde, also durchaus positiv. Sie schießen circa einmal weniger pro Partie aufs Tor im Vergleich Hinrunde, Rückrunde und eben auch im Vergleich dieser neun Partien. Bei den Gegnern auch das, oder Schüsse aufs Tor bei den Gegnern, 0,5 Schüsse mehr zugelassen, noch in der Hinrunde bei denselben neuen Partien. Also daran liegt es gerade nicht unbedingt. Das ist vielleicht wieder dieses Thema von Mittelstädt damals. Da haben wir werden gerade quasi für alles bestraft, was wir gegen irgendwie hinlegen. Leverkusen ja auch, 4 Torschüsse auf dem Papier. Klar, so ein Lattenschuss und so zählt hier und da mal nicht dazu, aber auf dem Papier 4 Schüsse und 4 Tore. Also wirklich auch einfach, ja, kriegen alles rein, was wir irgendwie zulassen. Ballbesitz ist ein deutlicher Unterschied. Hinrunde, Zurückrunde 7% weniger Ballbesitz beim VfB. Pässe, sie spielen im Vergleich zur Hinrunde fast 100 Pässe weniger pro Spiel im Schnitt. Das ist auch ein riesengroßer Wert. Passquote, ja, ist jetzt die Frage, wie groß jetzt 3% Unterschied sind, aber auch da Hinrunde, Rückrunde, genauso wie die ersten neun Partien zu den jetzigen neun Partien, sind auch 3% Unterschied. Sprints gibt es keinen großen Unterschied, das ist wirklich stabil geblieben, das ist ordentlich. Gewonnene Zweikämpfe, genau das Gleiche. Auch kein großer Unterschied zwischen Hin- und Rückrunde. Allerdings tatsächlich diese ersten neun Spiele im Vergleich zu den ersten neun der Rückrunde, da haben sie 10 Zweikämpfe pro Spiel mehr gewonnen, also noch physischer, noch besser geworden, was das angeht.
Ist auch ein gutes Zeichen, denn es spricht gegen ein Fitnessproblem. Ja, das hat man zwar vereinzelt, also einmal ganz eingangs, also brauchen wir uns nicht mehr austreten, aber Dennis Undaff ist nicht in der Lage, 90 Minuten Bundesliga-Fußball aktuell zu spielen. Und das dürfte auch in dem Bereich verortet sein, nicht nur, aber auch. Aber ganz grundsätzlich ist die Mannschaft in Shape und das ist wichtig jetzt für diesen Endspurt.
Was ich mir da in Sachen Shape rausgelassen habe, war die Laufdistanz, die habe ich mir auch angeschaut. Aber da ist halt ein bisschen unfair zu bewerten, weil dieses erste Spiel in Freiburg, das ist der niedrigste Wert von allen. Das braucht immer ein bisschen, bis da die hohen Werte kommen. Aber auch da, Laufleistung ist relativ konstant, was das angeht.
Stichwort Sommerfußball.
Aber ganz ehrlich, wenn ich ganz kurz an der Stelle reingrätschen darf, ich habe in den vergangenen Tagen, ist mir was passiert und naja, manchmal, wenn mir langweilig ist, hänge ich ein bisschen auf YouTube.
Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je.
Ich bin gelandet beim Spielbericht vom zweiten Spieltag, dem 3:3 gegen Mainz. Das ist für mich.
Du tust dir aber auch echt an, gell? Das war ja auch wieder so ein Spiel.
Ich bin manchmal so unterwegs, selbst kasteiend.
Schickt mir auch nachts manchmal YouTube-Links. Schau mal, ich habe gerade das auf YouTube gefunden. Und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, Jagiellonia, Bialystok gegen was weiß ich was.
Oder Darko Chulinov.
Der spielt Conference League mit seinem polnischen
Team. Ja, natürlich. Das ist
so immer noch. Ist noch dabei. Aber anyway, ganz kurz, mein Einschub bezog sich eigentlich darauf. das ist, finde ich, für beide Teams rückblickend wegweisendes Spiel gewesen mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf. Wer sich nochmal anschaut, wie der VfB auch die Art und Weise, wie er diese ersten beiden schnellen Tore rausgespielt hat, Mio und Leveling, und wie er das dann am Ende weggegeben hat, das hat zum einen, glaube ich, beim VfB ein Stück weit den Weg gewiesen und aber auch vor allem für die Mainzer. Ich würde fast sogar sagen, der VfB Stuttgart hat am zweiten Spieltag das Monster Mainz ein Stück weit erschaffen. Und das war tatsächlich deswegen der Quervergleich. Das eine sind deine Zahlen, Felix, aber das andere so dieses Gefühlige, das sah gerade auch mit Blick auf UNDAF und Führich ganz, ganz anders aus.
Ja, das macht's ja auch rund. Dieses, ja. Das soll nur untermalen so ein bisschen. Und da wir ja Ausblick stehen haben, das ist noch der letzte Punkt vielleicht, weil wir jetzt Pause haben. Danach kommen noch 8 weitere Spiele. Wenn Restprogramm ansprechen, dann jetzt, glaube ich, inklusive Frankfurt, inklusive Leipzig, sage ich so betont, weil die ja noch hohe Tabellenplätze haben, irgendwo einstellige, Platz 4, Platz 5, whatever, hat der VfB im Vergleich der Liga das auf dem Papier zweiteinfachste Restprogramm vor sich. Sie spielen im Schnitt gegen Platz 11,38. Alle anderen, die vom VfB stehen und relevant sind, haben im Schnitt 9, irgendwas. Ich glaube, Bayern Leverkusen sind auch nochmal zweistellig, aber eben die Relevanten, die man überholen muss, haben da fast 2 Plätze Unterschied hier und da. Das darf ein bisschen Hoffnung machen und ich habe es mir nochmal angeschaut aus der Hinrunde, das hat mir auch schon oft angesprochen, diese Schlussphase haben sie immer Punkte geholt und auf dem Papier sind sie auch offensichtlich drin. Sie haben 16 Punkte geholt aus den letzten 8 Spielen der Hinrunde. Wenn sie das jetzt tun würden, nochmal diesen 2-Punkte-Schnitt, 16 Punkte holen, dann wären sie jetzt bei 53 Punkten. Gerade haben sie 37, sie wären bei 53 Punkten. Und das hätte gereicht, in den letzten 5 Saisons 4-mal zu Platz 6 und 1-mal zu Platz 7. Also wenn sie diese Ausbeute holen, und diese Saison ist ja vergleichbar zur letzten, letzte Saison wären sogar 6 Punkte Vorsprung gewesen auf diesem 6. Platz. Sie hätten 6 Punkte mehr als der damalige 6. letzte Saison. Dieses Jahr ist wieder so ein bisschen schneckenrennartig. Also wenn sie nochmal die Punkteausbeute holen, wie in der Hinrunde zum Schluss Sport, dann sieht Europa gar nicht so unrealistisch aus.
Ein schöner Grund, sich nicht nur ein Messer, sondern eine ganze Machete zwischen die Zähne zu stecken. Ja. Und das Messer von mir aus noch hinten in den Stutzen, aber jetzt gibt es keine Gefangenen mehr, Leute. Ne?
Ja. Und das ist ja auch genau das, was man auch aus reines VfB hört. Wir haben jetzt Sebastian Hoeneß, wir haben ihn ganz am Anfang gehört, wir haben ihn jetzt auch schon ein paar Mal zitiert, gegen Frankfurt, Vollgas, auch Fabian Wohlgemuth sagt, wir schreiben hier gar nichts ab. Der Spielplan spricht auch für den VfB und dann ist es eigentlich ganz einfach. Wenn du es dann am Ende nochmal rausziehst und schaffst, dann hast du es verdient und wenn nicht, dann nicht. Ja. So einfach ist Fußball in dem
Fußball
Fall.
Fußball ist so einfach. So habe ich hier Trainer Ludwig gerade irgendwo.
Grandios.
Butterweiche Flanke aus dem Innenricht.
Boah, da könnten wir hier stundenlang drüber reden. Ja. Weltklasse. Aber dann hast
Machen wir aber besser, dann
hast du ja auch noch Pokal. Liga ist das eine, aber Pokal hast du auch noch. Wenn du weiterkommst, ich glaube, das trägt auch massiv durch. Wenn du weißt, ey, ich habe dieses Pokalfinale am Ende. Das darf nicht in die Ecke ausspringen von wegen, ey, wenn wir Europa nicht schaffen, wir haben ja das Pokalfinale noch zur Not, da können wir auch Europa League qualifizieren. Ja. Aber ich glaube, das trägt die Saison, das trägt die Fans für die Saison, wenn du weißt, ey, dieses Highlight steht da an. Plus Liga ist ja auch nochmal Vollgas.
Diese Episode 338 zeigt ein Stück weit, warum der Podcast für uns auch ein bisschen Selbsthilfegruppe ist. Wir sind reingegangen, total gebrochen nach dem 3-4 gegen Leverkusen. Jetzt sind wir fast schon euphorisch, aber zumindest sind wir zuversichtlich.
Ich will jetzt nach Frankfurt.
Ich würde sofort fahren. Ich würde jetzt ein Auto machen. 9-Sitzer.
Bevor es nach Frankfurt geht, Philipp, haben wir noch was vor nächste Woche.
So ist es, von wegen Pause. Wir machen keine. Ja? Keine Atempause. Geschichte wird gemacht. Es geht voran. Ein wunderbarer Fehlfarben-Hit aus den späten 80ern. Wir sprechen nächste Woche mit Fabian Bredlow. Und zwar in einem Pub Cannstatt. Wir treffen uns in der alten Schule. Dienstagabend, 19 Uhr geht's los. Und nehmen vor euch, den Gästen, einen Podcast auf. Der kommt dann einen Tag später auch in die Podcatcher und auch auf YouTube. Aber wer dabei sein will, wer diese Exklusivität haben will, der kommt bitte in die alte Schule, Dienstagabend, 18 Uhr, 18.30 Uhr spätestens, 19 Uhr wollen wir loslegen. Kostenfrei, logischerweise. Aber die Lokalität gibt nur ein begrenztes Kontingent her. Das heißt, wer kommt und drin ist, der darf sich freuen. Und wer zu spät kommt und wir können auf diversen Gründen keinen mehr reinlassen, der hat halt leider Pech. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf euch. Haben da richtig Bock drauf, Christian. Das wird ein, wie sagt man, Sahne-Stückchen, Sahne-Häubchen, Sahne-Filet-Häubchen.
Die Sahne auf den Keks. Oder wie hat Marc van Bommel gesagt? Die Kirsche auf die Sahne.
Die Kirsche auf die Sahne, sehr schön.
Der erste genau. Pavlic-Pappkanstadt auch. Ja.
So, richtig. Auch, das erste Mal mit Christian bisher. Wir müssen aber beide fit werden. Ihr hört ja unsere Stimmen, also sowohl Christian als auch ich. Wir sind echt angeschlagen. Wir haben jetzt eine Woche, um uns fit zu machen. Und
ich verlasse
dann,
einfach in den nächsten Tagen das Haus nicht, trinke Tee und dann wird es schon.
Ich habe mir Therme vorgenommen. Ich dachte, Therme Beuren vielleicht, was in der Richtung, um mich auszukochen, ja, um wie das die Profis machen. Ja.
Die sogenannte Christian-Gentner-Methode.
Richtig. Nee,
kein VfB-Spiel am Wochenende, also das kann zumindest keine weiteren Schaden hinzufügen.
So, und eine Sache haben wir noch für euch, nämlich unser Mein VfB-Abo gibt es immer noch für 18,93 €, also 18,93 € für 6 Monate. Das ist ein Kampfpreis, kann man so sagen. Und ihr könnt noch was gewinnen. Und zwar haben wir sowohl für die Heimspiele gegen Heidenheim als auch für das Heimspiel gegen Werder Bremen gibt's Karten zu gewinnen. Das heißt, alle, die sich ein Abo schalten, kommen in einen Lospool. Auch die, die schon eins haben, sind schon drin. Dann gibt's Karten, glaube ich, insgesamt sind 16 Stück, sind VIP-Karten dabei. Das sind, also wir haben da nichts damit zu stinken. Das wird eine digitale Losfee, wird da einfach ziehen und Gewinner definieren und die werden dann angeschrieben. Also, auch diesen Link packen wir euch in die Shownotes. Und in dem Kontext können wir vielleicht euch auch schon verraten, wer bisher das App-Abo hat, der kann sich schon mal ernsthaft Gedanken machen, ob er nicht vielleicht doch umsteigen möchte, dass Mein VfB-Abo auf den Seiten, das ist nur unwesentlich teurer. Anstatt 1,99 € kostet es 3 € ein paar Zerquetsche pro Monat. Aber diese App, die hat, glaube ich, das Ende ihrer Halbwertszeit so langsam aber sicher in Sichtweite. Insofern sukzessive wird da weniger passieren und irgendwann auch der Support eingestellt werden. Details dazu gibt es in den nächsten Wochen und Monaten. Aber wer jetzt schon ein sogenannter Early Adopter, ein First Mover.
Gottes Willen.
Jetzt soll noch mehr Bullshit-Bingo, bitte. Komm. Ich habe noch Geld in der Tasche.
Komm in die Gruppe.
Also wer möchte, dass ich noch mehr Strafzölle hier zahlen muss, dann bitte wechselt. Überlegt es euch ernsthaft und wechselt. Das Angebot, wie gesagt, gibt's das neue, das Mein VfB-Abo, gibt's in den Shownotes.
So, ist over.
Meisel, over and out. Ja.
Felix, danke
als,
dir.
Als Silversurfer kann ich jetzt wieder gehen hier.
Ja? Oh, yeah. Ich komme in die Gruppe auf jeden Fall.
Leute, wir wünschen euch eine schöne Länderspielpause, eine interessante Mitgliederversammlung am Samstag, wenn ihr dabei sein solltet. Ja. Und wir hören uns in der nächsten Woche.
Bis dahin.
Hi Leute, hier ist Fabi Bredlo. Ich bin am kommenden Dienstag, den 25. März, zum Live-Podcast der Mein VfB-Redaktion in der alten Schule in Stuttgart-Gablenberg. Ja, kommt gerne vorbei, wenn ihr Zeit und Lust habt. Bis bald. Ciao.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.